Ich möchte mit euch zusammen in die Apostelgeschichte übergehen. Vorhang für Apostelgeschichte Nummer 8 habe ich das überschrieben. Wir hatten ja Kapitel 7 beendet mit dem Tod des Stephanus. Wir haben gerade noch mal gehört, die letzten Worte: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat den Himmel offen gesehen. Das war ein spektakulärer Heimgang. Und dann schreibt sich Kapitel 7 wie folgt weiter. Und ich will versuchen, das in Etappen mit uns zu lesen und innezuhalten in den Etappen und ein klein wenig zu kommentieren. Ob ich bis ans Ende komme, das weiß ich noch nicht. Dann machen wir das irgendwann mal später. Kapitel 8 fängt ganz komisch an. Ich habe es unterschrieben, diese Ungerechtigkeiten. Ich kann mich daran erinnern an die Gottesdienste mit den Obdachlosen und Armen am Südstern. Da kam immer eine Frau rein, die kam zur Tür rein und dann schrie sie: Diese Ungerechtigkeit, diese Ungerechtigkeit. Und dann mussten wir sie erst mit dem Kaffee ruhig stellen, wieder hinsetzen, dann stand sie wieder auf: Diese Ungerechtigkeit. Und da ist sie nach dem Bürgermeister nach Kreuzberg gegangen und hat ihn am Kragen gefasst und hat gesagt: Diese Ungerechtigkeit. Und dann hat sie ganz viele Sachen aufgezählt, die wirklich ungerecht waren. Und wir leben ja auch in einer Zeit, wo ganz viel Ungerechtigkeit geschieht. Aber ich möchte euch in die Zeit hineinnehmen, in die Apostelgeschichte 8. Und ich lese als erstes: Saulus hatte Gefallen an seinem Tod von Stephanus. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sie sich übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Bildlich, Geschichtsunterricht, stellen wir uns das nur mal kurz vor. Mitten in der Erweckung, es bekehren sich täglich Leute, es geschehen Zeichen und Wunder und plötzlich, mitten in der Gemeindeaufbauphase, gerade sind die Diakone ordiniert worden, da melden sich die religiösen, die dämonengesteuerten Geister. Und Saulus, ausgebildeter Theologe, hatte noch Spaß daran. Er fühlte sich im Willen Gottes, in dem er zerstörerisch arbeitete. Ich kann mich daran erinnern, wie ich eines Tages mal zu einer Tagung eingeladen worden bin, zu der Frage, wie gehen wir heute mit Charismen um? Und dann wurde er aufgeteilt in verschiedene Gruppen und dann war Befreiungsdienste. Und ich wurde abgestellt in die Rubrik zu den Befreiungsdiensten und ich kam in den kleinen vorbereiteten Raum. Da waren 7 Sektenbeauftragten aus der evangelischen Kirche. Die hatten sich für dieses Thema bereit erklärt und dann haben die mich 2 Stunden lang auseinandergenommen. Und nachher habe ich gesagt, hätte ich einmal gefragt, hat von euch mal einer je einen Dämon gejagt? Dann hätten die alle auf unendlich gucken. Aber sie haben mir immer gesagt, was wir alles falsch machen. So habe ich da den Druck schon mal bescheiden mitgekriegt, wenn hochgebildete Theologen ohne die geistliche Erfahrung unterwegs sind, was dann passiert. Die Staatsmacht hat damals weggeschaut, diese Ungerechtigkeit. Familien haben ihre Angehörigen verloren, die ins Gefängnis geworfen sind. Wie gesagt, mitten in der Erweckung, mitten da, wo alles gut nach vorne geht. Die Einsamkeitssituationen im Gefängnis, wenn du unschuldig dort sitzt. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Fritz Erbe. Fritz Erbe, ihr Geschichtskundigen. Fritz Erbe war ein Landwirt, der 1520 bis 1548, glaube ich, gelebt hat. Er hat die Übersetzung von Martin Luther gelesen und stellte dann fest, wer glaubt und getauft wird, der soll gerettet werden. Also sagt er, ich lasse mein Kind nicht taufen, Dann gab es eine Gerichtsverhandlung. Er kam gerade noch mal mit einem blauen Auge davon, durfte wieder zu Hause. Und wenige Jahre später nimmt er eine Frau, die auch als Wiedertäuferin verrufen war, und bot einfach ihr sein Haus an zum Wohnen. Daraufhin wurde er verhaftet in Eisenach, lange Zeit in einen Turm gesperrt. Und als dann Unruhe in der Stadt kam und er sollte eigentlich deswegen geköpft werden, weil er jemanden aufgenommen hatte, dann hat man ihn in der Wartburg 10 Meter tief in ein Erdloch gesteckt. Für 8 Jahre, bis er gestorben ist. Dann gab es einen Brand während dieser Zeit, wo er inhaftiert war, im Erdloch unten lebte, einen Brand in der Wartburg, und er hat Alarm geschlagen. Als Dankeschön kriegte er eine Holzbritsche geschenkt. Nach 8 Jahren, weil du an der Tauffrage festgehalten hast. Und ich habe dann ein bisschen studiert. In dieser Zeit sind etwa in Deutschland 1 Million Menschen um ihres Glaubens willen aus politischen und religiösen Gründen umgebracht worden. Da hatte der 30-jährige Krieg noch nicht angefangen. Mitten in der Erweckung, die durch die Übersetzung des Evangeliums einfach in die Menschheit hineingetragen wurde, mittendrin. Und dann war die Frage: Gott, wo bist du? Und es war ein großer Schlüssel da, wie gehen wir dann um, wenn Drucksituationen kommen? Ich meine, wir haben es ja noch bescheiden, wir haben nur Corona-Einschränkungen. Aber wie oft passieren Dinge in unserem Leben, die wir gar nicht verstehen, wo wir ratlos sind und dann vielleicht fragen: Gott, warum? Das ist eine große Frage gewesen. Sie hatten allen Grund zu sagen: Wir schwören ab, wir wollen unser normales Leben wieder haben, wir ertragen diese Ungerechtigkeit nicht. Aber es ist komisch, was dann passiert. Die Leute fliehen aus dieser Stadt. Und sie fliehen nach Samaria. Samaria war so eine Gegend, wo ganz viel nach jüdischem Verständnis Unglauben herrschte. Die haben einen eigenen Tempeldienst aufgebaut. Sie haben auf den Höhen geopfert. Die in Jerusalem, das waren alles abartige Fromme. Also man konnte in dieses Gebiet fliehen und hatte einigermaßen Sicherheit. Aber was machten sie dort? Sie setzten sich hin und jammerten und sagten: Nur den Kopf nicht rausstecken, damit nichts passiert. Nein, sie machten Folgendes. Das Verhalten der Gemeinde, ein auftragsbezogener Lebensstil, da geht die Geschichte ja mit weiter. Die nun verstreut worden waren, zogen umher, predigten das Wort. Philippus, einer der Diakone, aber kam hinab in die Stadt Samariens und verkündigte ihnen Christus. Ich habe gedacht, wenn ich diesen Druck hätte, wenn ich diese ganze Ungerechtigkeit erleiden müsste, überlegt mal ein bisschen, sie würden uns gleich draußen verhaften. Sie würden sagen, weil ihr Gott hier gelobt hat, geht gar nicht. Die würden hier, ich sag mal, einen Schweinestall aus dieser Kirche machen, weil sich das gut vermarkten ließe, nachdem da einige Betriebe zumachen mussten. Versteht ihr? Was könnten wir uns dann vorstellen, wenn auf einmal Familienvater oder Mütter verhaftet würden, nur weil wir heute bei der Taufe beispielsweise mit Teen Challenge gewesen wären? Was wäre das? Ich zuck ja schon immer, wenn mir jemand sagt: Du bist ja doof, du glaubst noch. Würde ich dann taktieren? Würde ich dann sagen: Okay, nur den Kopf nicht weit rausstecken? Die hatten nichts anderes zu tun, als sie weitergegangen sind und verkündigten das Wort vom Reich Gottes. Der Segen Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich weiß nicht, vielleicht hätten die ein oder anderen Demonstrationen in Jerusalem angezettelt und gesagt: Wir müssen gegen die Regierung auftreten, wir müssen das und das tun. Nein, sie gehen einen ganz anderen Weg, sie gehen zur Basisberufung zurück. Ich habe viel gelesen über Pastor Wilhelm Busch. Ich glaube, ich habe sämtliche Schriftstücke, die irgendwo habhaft waren, die habe ich entweder zu Hause gesammelt oder ich habe sie gelesen. Und er erzählt im Dritten Reich, wie die Hitlerjugend so nach und nach jedes fromme Haus übernommen hat. Und dann hatten die in Essen ja das große Weigelhaus, wo bis zu 300 junge Männer jeden Sonntagnachmittag zusammengekommen sind und haben Gottesdienst gefeiert. Und dann hatten sie sich überlegt, dieses Weigelhaus wird nicht durch die Hitlerjugend übernommen. Und sie haben also Nachtwachen aufgestellt und hatten Baseballschläger und alles Mögliche bereitgehalten. Und dann beschreibt er, eines Nachts klingelt bei ihm das Telefon, sie kommen. Und dann ist er aus dem Pfarrhaus rüber, sie haben Knüppel genommen und dann haben sie die Hitlerjugend quer durch Essen getrieben. Und am Bahnhof haben sie sie alle vermöbelt und er musste am nächsten Tag vor der geheimen Staatspolizei erscheinen. Und da stand jemand, der früher mal im CVJM war, der sagte, Herr Busch, wir sind Ihnen ja so dankbar, dass Sie das gemacht haben. Aber ich muss Sie jetzt verwarnen. Und er sagt, aus den Häusern sind Leute gekommen und haben mitverprügelt. Und er kriegt eine richtige Verwarnung. Und dann sagt er, dann waren wir erstmal absolut dankbar dafür, dass wir das Weigelhaus behalten haben. Aber er sagt, dann haben wir ein Buch in die Hand bekommen von den Hugenotten, von der Bartholomäusnacht in Paris, wo sie die Waffen in die Hand genommen haben. Und danach ging die Schlachterei unter den Leuten los. Und dann am Ende dieses Berichts stand dann, wir sind nicht berufen, die Waffe in die Hand zu nehmen. Wer die Hand ans Schwert legt, der kommt dadurch um. Und dann sagt er, dann habe ich die Jungs im Weigelhaus zusammengerufen und wir haben Buße getan über unsere falsche Haltung. Ihr Lieben, wenn die Zeiten enger werden, wenn vielleicht mehr Druck kommt, wir müssen zurückkommen auf die Basis, dass wir wieder das Wort Gottes verkündigen an den Hecken und Zäunen, ob die Leute es hören wollen oder nicht. Das ist unser Auftrag. Wir werden nicht alle Ungerechtigkeiten beseitigen können in dieser Welt. Wir werden nicht die Kaffeebauern in Kolumbien reich machen können, dadurch, dass wir nur entsprechend alternativen Kaffee kaufen. Das ist alles richtig. Aber die Ungerechtigkeit wird in der Welt so zunehmen, dass die Liebe in den Herzen der Menschen erstarrt. Und die Antwort sitzt hier im Gottesdienstraum. Wir haben von Gott die Botschaft bekommen, er ist unsere Gerechtigkeit. Und das nehme ich von dieser Apostelgeschichte mit. Konzentrieren wir uns nicht so sehr auf die ganzen Ungerechtigkeiten, die in der Welt geschehen. Da müssen wir Stellung beziehen. Aber unsere eigentliche Stellung ist, dass wir die Finsternis nicht bekämpfen, indem wir draufhauen, sondern indem wir das Licht der Gnade Gottes dagegen halten. Finsternis bekämpft man nicht dadurch, dass man draufschlägt, sondern indem man ein Licht anzündet. Und unsere Botschaft, die heute hier sitzt, was ich von der Apostelgeschichte lerne, ist, dass wir berufen sind, Lichtträger zu sein in einer Welt, die immer noch dunkler wird. Wenn alle gegen die Regeln sind, die jetzt momentan aufgestellt sind, wir sind für die Güte Gottes, die gekommen ist, die ausgegossen ist in die Herzen der Menschen. Wenn wir anfangen, gegen was zu sein, verlieren wir schon. Wir sind dafür. Wir sind dafür, dass unser Herr kommt. Ich möchte das von der Apostelgeschichte, die unter einem ganz anderen Druck gestanden haben, als wir das in der westlichen Welt nach dem Krieg nie wieder erlebt haben, dass wir lernen, Gott ist größer, Gott ist stärker, er hat die Antwort und er gibt sie uns in die Hand als seine Jünger. Und dann geht die Geschichte jetzt weiter. Jetzt ist interessant, wie Gott ja jetzt darauf antwortet. Und das müsst ihr euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen, damit ihr wirklich ermutigt werdet, Stellung zu beziehen, nicht gegen was, sondern wir sind für. Wir sind für die Gnade Gottes, wir sind für seine Größe, wir sind für seine Güte, wir sind für Menschen, die derzeit nicht wissen, was rechts und links ist. Wir sind für die Leute, die in der Verschwörungstheorie leben. Wir sind für Leute, die anders unterwegs sind. Ich will nicht mehr diskutieren, was die alles falsch machen, sondern ich will sagen, mein Herr ist groß, mein Herr ist da. Er hat seine Hand ausgestreckt, er ist mitten im Chaos für mich gestorben. Und jetzt kommt, wie es weitergeht, das müsst ihr einfach lesen. Nochmal, ja, jetzt hören die Leute mitten im Chaos, mitten in dieser heidnischen, samaritanischen Welt. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus vielen Besessenen aus mit großem Geschrei. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es kam große Freude auf in jener Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk Samarien in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, in dieser ist die Kraft Gottes, die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus vom Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Als er die Zeichen und mächtigen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Das ist stark, wie Gott antwortet. Mitten im Chaos, mitten im Sturm. Ihr kennt die Geschichte, wie Jesus übers Wasser gekommen ist und Zeichen und Wunder getan hat. Das muss die Kraft der Botschaft wieder sein, mit der wir mitten in dieser Zeit auf unseren Straßen, in unseren Häusern, in den Hecken und Zäunen sind und nicht zurückhalten von dieser Größe, von dieser Güte, von dieser Schönheit Gottes. Und er bestätigt das durch die nachfolgenden Zeichen und Wunder. Was für eine Antwort, wie Gott mitten in dieser Ungerechtigkeit der damaligen Zeit antwortet. Er hat die Römer nicht rausgetrieben. Herodes hatte Samaria mächtig groß ausgebaut als eine seiner Hauptstädte. Mitten in dieser absolut heidnischen Welt geschehen Zeichen und Wunder zur Verherrlichung seines Namens. Ich möchte uns so ermutigen, in diese Richtung weiter zu denken und zu glauben, uns damit zu beschäftigen, was kann passieren, wenn die Zeiten noch anders werden und wir nicht schweigen von der Größe Gottes, mitten im Chaos. Wenn du weiter zurückgehen willst in unsere Zeit hinein, nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren die Kirchen voll in Deutschland. Da waren die Zelte voll. Da gab es Zeichen und Wunder. Ich habe jetzt noch in meinem Archiv zu Hause eine Zeitung, Berliner Illustrierte Zeitung, der Vorläufer der Berliner BZ, ganzseitig. Heilungen im Zelt am Zoo, Lahme gehen und Blinde sehen. Ganzseitig. Überleg dir mal, du kaufst dir morgen eine Bildzeitung, die ist knallevoll mit dem, was in Berlin passiert, mitten in irgendeiner Demonstration, dass Gott seine Hand ausstreckt und sagt, ich bin immer noch in Kontrolle. Mir geht es um die Ewigkeit. Damit aber noch nicht genug. Gott antwortet noch mehr. Er schickt seine Apostel in dieses Erweckungsgebiet. Bisher waren die ja gar nicht in Erscheinung getreten. Die haben die Stellung in Jerusalem gehalten. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Und ich springe zum Vers 25. Als sie nun das Wort des Herrn bezeugten und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem, predigten das Evangelium in vielen Dörfern in Samaria. Das ist eine der klassischen Stellen, die uns klar macht, Taufe und Wiedergeburt reichen nicht aus, wenn du mit Vollmacht draußen das Wort verkündigen willst. Du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Das ist ein weiteres Ereignis. Sie waren gläubig geworden. Selbst dieser Zauberer war gläubig geworden. Vielleicht hat er sich sogar taufen lassen. Vielleicht war er heute um 15 Uhr mit Teen Challenge im Bild draußen und hat sich taufen lassen. Die Taufe ist wichtig. Und wer noch nicht getauft ist, sollte sich taufen lassen. Das ist absolut wichtig. Denn wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, so steht es drin. Aber es ist genauso wichtig, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, dass der Geist Gottes auf dich kommt, dass du sein Zeuge sein kannst. Ich bin Verfechter davon, dass ich glaube, ohne dass die Taufe im Heiligen Geist geschehen ist, bist du nur ein halbwertiger Christ. Ich weiß, manche sagen, mit der Wiedergeburt ist das alles schon Paletti, aber was war denn mit den Leuten hier in Samaria? Die hatten sich doch taufen lassen, die waren gläubig geworden, die hatten die Bedingungen alle erfüllt. Aber trotzdem mussten sie kommen und sie waren im Herzen so offen, dass sie mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Was wäre das, wenn wir mal hier wieder die Gegenwart Gottes so hätten, dass wir mit dem Heiligen Geist getauft würden, dass keiner hier rausging, ohne dass er Zungen reden könnte? Ich mag die Diskussion schon gar nicht, merkt man an der Taufe im Heiligen Geist, ob du Zungen reden kannst oder nicht. Ich glaube, wenn der Heilige Geist fällt, dann kommt das mit dem Zungenreden. Weißt du was drum? Das ist meine eigene Theorie, steht so nicht in der Bibel. Alle Geistesgaben, alle Charismen sind alle nur für andere da. Bis aufs Zungenreden. Das ist für dich da, weil Paulus sagt, wenn ich in Zungen rede, baue ich mich selbst auf. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe Phasen in meinem Leben, wo ich diese Auferbauung brauche. Wo es mir nicht so gut geht. Na, wie hat er die kleine Puppe hier, das, ja, wo der Herbst blöde ist, wo alles ein bisschen doof ist. Da brauche ich das. Und dann wirst du mich erleben, wie ich auf einmal im Auto sitze, mich ewig aufgeregt habe über die Staus, die da sind, und auf einmal Haramashipa da basanda, da muss ich mich aufbauen, damit ich den anderen segnen kann. Sonst sage ich, ja, mach mal eine Spalte auf, lass ihn verschwinden. Ja? Verstehst du? Warum sollte Gott dir das vorenthalten? Warum sollte er sagen, nee, dir gebe ich das nicht. Du bist so eine frohe Natur, nee, du brauchst das nicht. Also wenn du das nicht hast, ich würde ihm keine Ruhe lassen. Den Aposteln war das so wichtig, dass sie sich nach Samaria aufmachten. Ihnen war das so wichtig, dass sie Hände auflegten, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Und das war längere Zeit nach Pfingsten. Und ich habe noch einen fünften Teil. Pflastersteine auf den Weg zur Hölle, habe ich das genannt. Wir gucken uns jetzt diesen Simon an, der sich bekehrt hatte, der zum Glauben gekommen war. Und über ihn wird Folgendes geschrieben. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Aposteln die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Mal abgesehen von der Bezahlerei, wäre doch eigentlich eine gute Sache, Multiplikation würde man das nennen. Ich bin einer, der mit dem Geist taufen darf. Petrus aber sprach zu ihm, und jetzt kommt wieder Petrus in seiner absolut seelsorgerlichen, smarten, ruhigen, feinen, lieben Art. Wahrscheinlich hat er gesagt, steck dir dein Geld woanders hin, aber ich lese, wie es steht. Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tu Buße für diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir vergeben werden möge das Trachten deines Herzens, denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickst in Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Hier werden drei Dinge benannt, die der Gemeinde Jesu Christi weitergegeben gesagt werden müssen. Drei Pflastersteine, die direkt in die Hölle führen. Ganz ernst. Das ist jetzt nicht irgendwie was Seelsorgerliches hin und her. Bis jetzt war ich ja sehr tröstlich mit euch. Das erste, dein Herz ist nicht rechtschaffend. Hier müssten wir eigentlich stehen bleiben. Was heißt das? Das Herz ist nicht rechtschaffend. Hier versucht jemand, geistlichen Einfluss zu nehmen mit menschlichen Methoden. Und ich glaube, keine Gemeinde, kein geistlicher Gebetskreis ist davon befreit. lasst uns mal ganz viel ruhige Lieder singen. Dann kommt der Geist Gottes und dann werden wir das schon kriegen. Ich habe es mal so formuliert, wenn du eine Zeit lang mal vorne gestanden hast, je größer die Menge ist, die mit dir unterwegs ist, umso mehr kannst du diese Menge steuern. Ich weiß noch, wie ich am Südstern das erste Mal predigen sollte, sonntags morgens. Es waren unten etwa 1000 Leute, die saßen sonntags morgens. Und dann mussten wir auf die Hochkanzel hochgehen. Kaiserliche Garnisonskirche. Große Prediger haben oben gestanden. Und ich weiß, es war Jugendstunde am Samstagabend, war zu Ende, alle waren raus aus der Kirche. Und ich habe gedacht, okay, ich will mal hochgehen. Und dann gehe ich die Stufen hoch und dann merke ich, mit jeder Stufe, die kam, merkte ich, kam mehr Ehrfurcht. Und ich habe dann am Sonntag gesagt, ich will da nicht hoch, weil wenn du oben stehst, du kannst die Menschen manipulieren. Du kannst mit Macht umgehen. Und wenn du dann noch ein gewisses Charisma hast, eine charismatische Figur bist, ein charismatischer Leiter, ich sag's mal ein bisschen ganz krass, bitte mich jetzt nicht festnageln, vielleicht muss man das auch von der CD dann wieder löschen, dann sagst du, wollt ihr den totalen Krieg? Und die sagen ja. Je größer die Menge ist und je höher du erhoben bist, umso mehr kannst du manipulieren. Ich habe mindestens 2-3 Jahre gebraucht, bevor ich ohne große Angst nach oben gegangen bin. Weil das Letzte, was ich möchte, dass irgendeiner durch eine Predigt manipuliert wird. Das ist zwar schön, wenn die dir nachher auf die Schulter klopfen und sagen, das war ja ganz gut, das war ganz brauchbar, das ging so. Ja, aber die Frage ist doch, diene ich mit dem Geist Gottes oder nicht? Und das kann man sich mit nichts erkaufen. Und hier war Simon, der sagte, okay, mein Herz ist so, ich möchte diese Machtstruktur haben. Wie oft habe ich das erlebt, wie bei Toronto Segen Leute gekommen sind und dann wurden Leute umgeschubst, weil das natürlich genial war, wenn die Leute umgefallen sind. Und wenn du dann in der Reihe gestanden hast und wurde gebetet, ich bin stehen geblieben, ich sage, so schnell stupst du mich nicht um. Ja? Verstehst du, ich habe dem widerstanden, weil es mir so geärgert hat. Es gibt so viel Entartung, insbesondere dann, wenn du feststellst, du kannst mit frommen Leuten entsprechend umgehen. Einer dieser Sachen, die in Gemeinden absolut verboten sein müsste, das müssen wir der Gemeinde richtig verkaufen. Tödlicher Satz. Das geht in die Rubrik geistlicher Missbrauch. Das führt direkt in die Hölle rein. Da kannst du noch so fromm sein. Geistlicher Missbrauch, wenn du ihn betreibst, ist ein Sargnagel für die Hölle. Das Zweite, was er gesagt kriegt, du bist voll bitterer Galle. Da habe ich mal drüber nachgedacht, was bringt denn diese Bitterkeit hervor? Das Erste vielleicht, Neid, was wir vorhin hatten, schon mal Unvergebenheit. Mit einer bitteren Wurzel, so sagt es die Schrift, die habe ich Hebräer 12, Vers 15 noch als Schriftsteller aufgeführt, wird großer Schaden ausgelöst. Der erste Schaden, den es trifft, das bist du. Und das nächste die Familie. Und wenn es in die Gemeinde getragen wird, die Gemeinde. Und wenn es aus der Gemeinde in die Gesellschaft hineingetragen wird, ihr Lieben, ich sage noch was zu der jetzigen Situation. Wenn ich ein kleines Café betrieben hätte, die Corona-Regeln kommen und ich bin kurz davor, pleite zu gehen oder bin sogar pleite gegangen, dann habe ich einen Grund zu sagen, das ist ganz schlimm, das ist ganz fürchterlich. Es gibt also berechtigte Gründe, weswegen ich eine Demonstration teilnehme und sage, liebe Regierung, verändert das, ihr seid zu streng gewesen. Es geht zu viel kaputt. Aber es ist ganz schlimm, wenn ich bittere Wurzeln hinaustrage und mich dann noch auf eine Bühne stelle und alle Dankbarkeit, die unser Staat jedem Einzelnen hier gibt, Niedermeer und sah die Politiker alle raus. Diese bittere Wurzel, wenn die aus deinem Leben in die Familie, in die Gemeinde und in eine Gesellschaft getragen werden, sind absolut tödlich. Sie führen gegebenenfalls sogar direkt in die Hölle. Ich sage es euch als fromme Leute und als Pastor, der mir sehr am Herzen liegt, wenn wir da nicht drauf achten, dann sind wir in der Falle des Simons. Hier müssen wir umschwenken, von den Leuten wieder lernen. Sie haben die Güte Gottes herausgetragen. Sie sind klar gegen Ungerechtigkeiten sicher auch aufgestanden. Aber wir müssen sehr darauf achten, was aus dem Herzen herauskommt und über die Lippen geht. Und wehe uns, wehe uns. Petrus hat es hier sehr deutlich formuliert. Wenn eine bittere Wurzel die Triebfeder Feder ist, weswegen ich an Demonstrationen in dieser Zeit teilnehme. Wehe uns. Vielleicht nimmt man mich danach nicht mehr so ernst, aber ich möchte ganz bewusst nach dieser Schriftstelle einen Flock einhauen, weil ich daran interessiert bin, dass keiner in der Hölle landet. Wegen Bitterkeit, wegen der bitteren Wurzel, die ganz tief im Herzen ist. Ein letztes, ein dritter Punkt wird angesprochen, verstrickt in Ungerechtigkeiten. Ich habe so ein paar meiner Lieblingsbilder, immer wirst du ja als Pastor mal zu einer Lehre gefragt über Ungerechtigkeiten. Ja? Und dann habe ich so ein paar Bilder in meinem Archiv, die man ja überall treffen kann. Das sind alles Punkte, wo man sich drüber aufregen kann. Aber was hier geschrieben ist, ist nicht, dass ich mich mal aufrege, dass die Frau die ganze Arbeit trägt oder den Kasten Bier oder das als Chef von oben das alles runterregelt oder so. Hier ist gesagt, ich bin verstrickt in diese Ungerechtigkeiten. Das heißt, gebunden. Ich komme anscheinend gar nicht raus. Und das hat mich in der Vorbereitung sehr beschäftigt. Es gibt in der Bibel, in der Lutherbibel 322 Stellen, die über Gerechtigkeit sprechen. Gerechtigkeit ist ein ganz wichtiger Teil und spätestens in der Bergpredigt ist sie nochmal ganz stark dargelegt. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir in dieser Zeit mit der wirklichen Gerechtigkeit um? Was ist unsere Position? Wie kommen wir vielleicht aus der Verstrickung heraus, immer nur Stellung zu beziehen? Ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens ich in dem letzten Halbjahr über den Virus und seine Folgeerscheinungen in der Diskussion hatte. Ob Maske nun sinnvoll oder nicht, ob man singen darf im Gottesdienst, ja oder nein, ob man demonstrieren müsste, ja oder nein. Ich konnte es fast nicht mehr hören. Es hat mir meine Kraft geraubt. Ich bin verstrickt gewesen in den Ungerechtigkeiten dieser Zeit, die ich nicht auflösen kann. Und ich habe mich gefragt, wie muss ich damit umgehen? Und eigentlich ist es ganz einfach. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und ich möchte diesen Bibelvers als Lernvers oder als Ohrwurm oder als Lied mit uns vielleicht einüben. Trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn und nach seiner, so wird euch alles andere zufallen. Und dann geht es ein Stückchen weiter und dann sagt er, ihr sorgt euch um ganz viele Dinge. Aber wenn ihr mit mir unterwegs seid, wenn seine Gnade über euch läuft, dann können ganz viele Dinge ganz schräg laufen. Aber mit all eurem Sorgen könnt ihr nicht eine Minute eures Lebens verlängern. Ihr könnt es nur verkürzen. Deswegen trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Und ich habe gedacht, jetzt müsste ich eigentlich nochmal durch die Gemeinde gehen und jeden Einzelnen ansprechen und sagen, wo trachtest du nach seiner Gerechtigkeit? Wie sieht das praktisch in der Woche aus? Das ist Hausaufgabe, die ich euch mitgeben möchte. Ihr wisst ja, in letzter Zeit habe ich immer Hausaufgaben mitgegeben. damit du Montag noch weißt, worüber am Sonntag gepredigt worden ist. In der Regel weißt du die Anekdoten von Paul nicht mehr, du weißt vielleicht auch nicht mehr, wie der von der Wartburg hieß. Lohnt sich überhaupt mal, seine Geschichte zu googeln. Vielleicht weißt du gar nichts mehr, aber vielleicht ist dieser Vers noch: Trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Kann man ans Kanon auch singen. Das heißt, in dieser Zeit, wo es drunter und drüber geht, wo es noch schwieriger wird, wie komme ich dahin, aus dieser Verstrickung der Umstände herauszukommen, dass ich nicht mehr in Sorgen vor allem Möglichen mich zurückhalten muss, dass ich zwar Achtung haben muss, aber nicht zersorgt werde. Fang an nach seiner Gerechtigkeit, das heißt nach Jesus Christus, der unsere Gerechtigkeit ist, zu trachten. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird das für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Manchmal, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Paul, das und das und das und das und das liegt alles an, das Problem ist so groß, das ist das, da habe ich diese Regel zu sagen, wie isst du einen Elefanten? Wie isst man einen Elefanten? Den schneidet man in kleine Stückchen. Und wenn man den in kleine Stückchen geschnitten hat, dann kann man den häppchenweise essen. Und man hat auch ganz lange was davon. So, wenn deine Probleme so groß sind, dass du sie nicht alle lösen kannst, dann hast du einen Riesenelefant. Das steht so nicht in der Bibel, aber das ist eine Lebensweisheit. Dann schneid ihn in Stücke und sag, ich trachte mit allem, was ich habe, nach dem Herrn, nach seiner Gerechtigkeit. Und dann werde ich mich am nächsten Stück am Rüssel vielleicht nicht verschlucken. Oder an den großen Ohren oder wo du jetzt gerade beim Zerschneiden bist. Wir jagen keine Elefanten, wir erlegen sie. Und das Letzte, damit möchte ich dann abschließen. Ach, hier habe ich noch aus der Bergpredigt. Selig sind, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und gib mal Acht, da geht es also nicht um die Kaffeebauern primär in Südamerika, sondern da geht es um seine Gerechtigkeit. Wenn die greift, dann werden die gesegnet auch in Südamerika. Dann wirst du entdecken, wo du dann deinen Kaffee kaufst und wo du dies oder jenes tust. Aber erst seine Gerechtigkeit. Was ist die? Darüber nachzudenken, das wäre ein Predigtthema für sich, aber ich wollte mit euch einmal durchgehen in diese Zeit hinein. Selig sind, die da um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Auch das steht in der Bergpredigt. Es geht um seine Gerechtigkeit. Und die sieht oft so ganz anders aus, das nur als kleine Randbemerkung. Jesus erzählt ja mal das Gleichnis, wie ein Mensch Leuten in den Weingarten holt zum Ernten der Trauben. Frühmorgens, wenige Stunden später, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und nachher gab es die Frage, wer kriegt welchen Lohn? Ist interessant, seine Blickrichtung ist ganz anders. Und er legt es direkt geistlich aus. Er ist also nicht bei der Gewerkschaft oder gegen Gewerkschaft, sondern er legt es aus und sagt, egal wann du dich bekehrst, wenn du auf mein Reich trachtest, dann wirst du im Himmel Platz haben, egal wie die Lebensspanne vorher mit mir war. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Das endet bei diesem Gleichnis mit seiner Gerechtigkeit. Es geht um das Reich Gottes. Was kriegt Simon von Petrus am Ende als Mutmacher gesagt? Das Entstricken, das Aufknoten des Jochs. Darum tu Buße für deine Bosheit. Wenn du Bitterkeit hast, wenn Schwierigkeiten in deinem Leben sind, dass du mit denen nicht zurechtkommst, kehr um, tu Buße und bitte den Herrn um Vergebung. Und wenn du allein nicht aus der Verstrickung rauskommst, dann gibt es Älteste in dieser Gemeinde, die haben wir mal gesegnet für diesen Dienst, dass die dich aufknüpfen können. Ich meine jetzt nicht so, ja, sondern ich meine, dass die Verstrickung mit dir lösen können. Deswegen hier auch drin verborgen und bittet für mich zum Herrn. Sie suchen also seelsorgerliche Hilfe bei den Aposteln, dass sie nicht in der Hölle landen, sondern im Himmel kommen. Und vielleicht als Abschluss, selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Trachte zuerst nach dem Reiche des Herrn, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zulösen. Halleluja, Halleluja. Probieren wir das nochmal, dann haben wir den Ohrwurm wenigstens. Als Teil von Apostelgeschichte 8. Den Text haben wir einen anderen im Kopf. Aber wichtig ist, das Ergebnis ist das gleiche.
Aber der gleiche Vers.
Der gleiche Vers, ja, war eine andere Übersetzung. Ich möchte mit euch zusammen beten, dass wir einmal vor Gott aufstehen nochmal. Wenn du dich danach sehnst, das Wort Gottes wieder neu in dieser Chaoszeit zu verkündigen, dann hast du Gelegenheit, ihm das jetzt zu sagen. Wenn du dich nach der Geistestaufe oder nach einer neuen Erfrischung im Geist sehnst, dann hast du Gelegenheit, ihm das zu sagen. Wenn du gerne in Zungen reden möchtest, dann hast du Gelegenheit, ihm das zu sagen. Hey, es ist für dich. Wenn du gefangen bist, verstrickt bist in verschiedenen Dingen dieser Zeit, dann sage ihm das, damit du losgebunden werden kannst. Eine Minute stilles Gebet, da wo du stehst, wo du sitzt, dass du mit ihm reden kannst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, gib uns ganz neu die Besinnung an den Auftrag, den du uns gegeben hast. Geht hin und verkündigt. Gute Nachricht. Verkündigt das Wort von der Ewigkeit, von dem Reich Gottes. Komm, du Geist der Wahrheit, und ermutige uns ganz neu. Wir haben zu lange geschwiegen. Wir haben uns auf das Private zurückgezogen, weil das andere unbequem werden konnte oder weil wir uns verstrickt haben im Alltag. Herr Jesus, ich bete für die unter uns, die sich nach einer neuen Kraftausrüstung sehnen, wo die Geistestaufe schon lange her ist und wo Dinge sich abgenutzt haben, dass du ganz neu kommst und uns erfrischt. Ich bete für die, die die Geistestaufe gerne hätten, dass du kommst in souveräner Art und Weise, dass es nicht lange dauert, dass sie berührt werden und sie getauft werden im Heiligen Geist. Dass wir eine Gemeinde werden, voll des Zungenredens und der Auslegung, der Prophetie und der Weisheit und des Dienstes. Ich bete da, wo Bitterkeit in uns ist, dass wir Mut haben, umzukehren. Da, wo wir gebunden sind in unseren Denkstrukturen, wo unser Herz nicht aufrichtig ist vor dir, Herr Jesus, bitte komm du mit deinem Geist und hilf uns, dass wir umkehren können. Du hast ja für uns gebetet, Herr. Ich möchte, dass nicht einer, der heute hier im Gottesdienstraum ist, verloren geht. Für keinen, der irgendwo am Monitor ist, dass er verloren geht. Sondern, dass wir dieses Leben haben, weswegen du gekommen bist und weswegen du gestorben bist. Herr Jesus, danke, dass wir dich darum bitten dürfen und dass das Gebet nicht leer bleiben wird, weil du es mit Leben erfüllst. Amen.